Servus, herzlich willkommen und frage an meinen Gast, die Kabarettistin Christel Sittenauer, wie schwer ist es in diesen Zeiten, den Humor zu behalten?
Servus, eine sehr gute Frage. Im Prinzip ist es ja gerade ganz, ganz wichtig, dass man den Humor nicht verliert, dass man in dieser Welt, wo alles gerade irgendwie, also gefühlt aus den Fugen gerät und wo man ständig eigentlich, wenn man die Nachrichten aufmacht, eigentlich sofort wieder ins Bett gehen möchte, weil man sich denkt, egal wo man hinschaut, es ist irgendwas passiert und man versucht, alles Mögliche zu greifen, ist es dann, finde ich, ganz wichtig, dass man auch einfach schaut, dass man auch irgendwie also vor allem fürs Publikum den Humor behält, dass man das Ganze irgendwie auch von der anderen Seite wieder aufgreift, dass man gemeinsam über was lachen kann, was natürlich auch schwer ist und aber da vielleicht Aspekte rausfindet, die gemeinsam auch wieder einen Humor, einen Witz irgendwie einfach ein bisschen Spaß machen.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan im Gespräch mit
Christel Sittenauer, Komplizin der Lach- und Schießgesellschaft.
Servus, herzlich willkommen, Christel Sittenauer. Ja, was ist denn gerade noch witzig in diesen Zeiten, gerade wenn man auf die Politik blickt?
Naja, man kann zumindest auch so sagen, dass es viele Politikerinnen und Politiker gibt, die man kaum mehr persiflieren kann, weil man das Gefühl hat, an sich sind sie ja schon eine Persiflage. Also wenn man sagt, was will man denn auf einen Donald Trump noch draufsetzen? Der ist ja an sich eine Figur, wo man teilweise sich denkt, das kann ja gar nicht sein, was er macht. Und wenn man sich vorstellt, man würde diese Figur im Kabarett zeichnen, dann würden vielleicht ganz viele Leute sagen, so Schmarrn, das ist völlig überzeichnet und völlig übertrieben.
Und also ich hab jetzt letzte Woche gelesen, er hat eine eigene Parfum-Kollektion rausgebracht, namens Fight, Fight, Fight. Flasche kostet $249 und mit diesen Flakons nebelt er sogar Staatsgäste ein, die nicht schnell genug in Deckung gehen. Klingt wie ein Witz, ist aber echt.
Ja, genau.
Und sowas, der war gut, oder? Ja. Nein, aber er ist wirklich echt.
Da würde man sagen so, ah, na komm, das kannst du nicht bringen, das glaubt dir kein Mensch, bleib ein bisschen mehr an der Realität. Und dann denkst du aber so, dann liest du es und denkst dir so, ja okay, da kannst du eigentlich nichts draufsetzen. Also du musst ja schon fast drunter gehen, damit es irgendwie noch realistisch bleibt.
Aber Trump wird ja irgendwann auch mal Geschichte sein. Wie aktuell ist denn das, was Sie in Ihren Programmen auf die Bühne bringen? Spielt die Politik auch tatsächlich mal eine Rolle oder ist es dann doch eher das Allgemeingültige?
Es spielt die Politik eine Rolle. Es ist natürlich sehr viel gesellschaftspolitisch. Also ich mache weniger Name-Dropping. Natürlich geht's in manchen Bereichen, also ich beschäftige mich ja viel einfach auch mit Feminismus und mit Gleichberechtigung. Und wenn dann eben wieder so Ausreißer kommen von bestimmten Politikerinnen oder Politikern, dann greife ich die sehr gern auf. Und dann schaue ich eben, was man daraus auch machen kann oder wie man das vielleicht tatsächlich gemeinsam ändern könnte, dass diese Aussage nicht stimmt, dass man diese Aussage widerlegen kann, dass man diese Aussage einfach nicht so 1:1 übernehmen muss.
Also für alle, die an dieser Stelle noch nicht so richtig einordnen können, wo könnte man über Christel Sittenauer schon gestolpert sein?
Über mich könnte man gestolpert sein, wahrscheinlich als allererstes bei der Lach- und Schießgesellschaft. Da bin ich seit 2020 im Ensemble. Und ja, Lach- und Schießgesellschaft war ja in den letzten Jahren immer wieder mal ein Gesprächsthema, positiv, negativ, einfach mit vielen Auf- und Abs. Und
was vor allem mit der Immobilie zu tun hat. Also diese legendäre Kabarettinstitution aus München hat einerseits ein Ensemble und hat aber auch einen Spielort gehabt über viele Jahrzehnte in Schwabing, der jetzt aufgegeben werden musste. Es ist ein bisschen kompliziert, die Sache zu erzählen. Vielleicht lassen wir es auch einfach. Und hat ein neues Zuhause gefunden, das aber auch nicht wieder bleiben wird im ehemaligen Gasteig. Schwierig.
Ja, tatsächlich total schwierig. Also ich glaube auch die ganze Lach- und Schießgesellschaft-Geschichte, seit ich dabei bin, das ging rauf und runter in den Medien. Ich glaube, das wissen die meisten und das kann man nachlesen. Jetzt ist es ja wirklich so, dass es einen wunderschönen Raum im ehemaligen Gasteig im Fat Cat in der Rosenheimer Straße gibt, der auch so ein bisschen angelehnt ist an die alte Lach- und Schießgesellschaft, das Bild an der Wand, das hängt das Schild, es ist eine Bar aufgebaut. Und man dachte, man startet da jetzt wieder durch mit dem großen Umzug von Schwabing eben nach Haidhausen. Und dann haben wir eine Flasche an den Gasteig geworfen und haben das Ding getauft. Und dann kam gefühlt eine Woche später die Nachricht, okay, das ganze Gebäude wird geschlossen, alle müssen raus. Und da dachte man sich schon so ein bisschen so, ja, irgendwie ist es so wie so eine Soap, die einfach nicht endet.
Aber sie sind Teil dieser Soap und vor allem sind sie Teil des Ensembles, das es eigentlich auch schon gar nicht mehr so richtig gibt. Also im Grunde genommen kann man sagen, ein Bühnenensemble ohne Bühne und ohne Ensemble.
Ja, im Prinzip ist es so sehr richtig zusammengefasst. Also es gibt erstmal keine Bühne und im Moment bin
Last
ich alleinig.
Last Woman Standing.
Last Woman Standing. Ich bin quasi alleiniges Mitglied im Moment im Ensemble der Lach- und Schießgesellschaft. Meine beiden Kollegen Sebastian Fritz und Frank Lötgen haben beschlossen auszusteigen, nach eben auch langer Zeit, und ich bin noch dabei. Dann hieß es eben mal, okay, wir machen eben auch was Neues. Jetzt ist halt das Problem mit der Bühne. Wo keine Bühne, wo soll man spielen? Das heißt, es macht jetzt auch gerade keinen Sinn, ein neues Stück zu schreiben, weil wenn wir es nicht aufführen können, im Winter können wir auch nicht draußen spielen, also bleibt eigentlich nichts übrig. Das heißt, ich bin die Lach und Schieß.
Das Gute ist ja, Sie sind auch solo unterwegs und das auch schon sehr erfolgreich mit diversen Preisen, die Sie gewonnen haben. Sagen Sie mal einen besonders schönen Moment Ihrer bisherigen Karriere.
Also ein sehr lustiger Moment vor allem war tatsächlich mein allererster Preis. Das war in Erding, der St. Prosper-Preis. Das war mein allererster Kabarettauftritt, den ich überhaupt gemacht habe, weil ich da zum ersten Mal eigentlich alleine auf die Bühne als mit Solo-Kabarett drauf bin und das mal ausprobiert habe. Und ich weiß noch, ich war als Zweite dran und dann kamen danach die anderen, aber man hat es vor hinten nicht gehört. Also bin ich mit meinem Musiker in die Bar und habe mir ein oder zwei Gläser Wein gegönnt und dann kam die Preisverleihung und wir standen so hinter der Bühne und haben auch nicht genau gehört, weil das von der Technik ein bisschen schwierig war. Und ich höre als allererstes meinen Namen und dachte mir so, okay, ich bin halt Fünfte worden und gehe so auf die Bühne rauf und der Moderator übergibt mir so diesen Pokal und ich sag noch so, ach, kriegt doch jeder einen. Und dann hat er so gemeint so, na, Gwona hast. Und ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber ich bete mir immer ein, er hat gesagt, Gwona hast, du Rindviech. Und das weiß ich noch, das war so ein Moment, wo ich mir dachte so, ach so, ja, cool, ja, mega, dann machen wir da jetzt mal weiter.
Gut so.
Gut so.
Ja, und diese Geschichte hat wirklich Formen angenommen. Ich habe mal geguckt, also der Terminkalender geht jetzt schon bis in den November 2028. Ich weiß, was Sie am 10. November 2028 machen werden. Sie werden in Wiesbaden in einem Theater auftreten.
Ja, das stimmt. Das erschreckt mich manchmal schon, wenn mir mein Agent Termine für Ende 2028 schickt, weil man sich so denkt so, hui, was mache ich denn da zu der Zeit? Also natürlich habe ich vor, dass ich das noch ganz, ganz lang mache, weil mir das total Spaß macht. Aber man kann ja nie voraussehen, was passiert. Und deswegen ist so, okay, ja, Ende 2028 Termine zu haben, ist sowas, wo man sich denkt, okay, dann bleibe ich wohl dabei.
Gut, aber Sie sind ja parallel auch noch Dozentin an der Technischen Universität München, nämlich für?
Am Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen. Und im Moment habe ich ein Seminar, das heißt adaptive Gebäudekonzepte. Und es ist im Prinzip so Gebäudetechnologie, Bauphysik für Architekturstudierende.
Und da gibt es sicher viel zu lachen, oder?
Also ich liebe diesen Beruf. Ich liebe es, mit Studierenden zusammenzuarbeiten, weil die total erfrischend sind. Auch unfreiwillig, manchmal komisch. Also wenn sie einem Fragen stellen und man sich denkt so, naja, aber das kannst du halt googeln und dann stellst du nochmal Frage, dann sage ich so, soll ich es für dich googeln? Und ja, das wäre nett. Und dann denkst du so, ja gut, dann mache ich das halt jetzt.
Oder Entwurf zeichnen mit Dach unten.
Oder ich hatte auch mal, dass sie einen Installationsschacht, einen Abwasserschacht durchs ganze Gebäude durchzeichnen sollten. Und eine Gruppe hat dann so gemeint, ja, aber im Erdgeschoss können sie ihn halt nicht brauchen. Und sie wollten halt fragen, ob sie ihn da weglassen könnten, weil er ist ja in allen anderen Geschossen.
Also doch, Sie haben Humor, ich würde schon sagen. Bei uns ist die Kabarettistin Christel Sittenauer, bekannt unter anderem als Ensemblemitglied, einziges Ensemblemitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Ja, dieser Hallertau ist eine ganz besondere Gegend. Und jetzt bitte nichts Falsches sagen, Sie haben ja gerade gesagt, Ihre Mutter hört zu.
Ja, meine Mutter hört auf jeden Fall zu und wahrscheinlich meine Brüder auch und sowas. Und ich kann ja gar nichts Falsches sagen. Also ich bin da total gern aufgewachsen. Ich bin im Prinzip zwischen Hopfengärten aufgewachsen. Ganz am Anfang haben wir selber auch noch ein bisschen einen Hopfen gehabt, bis ich so 4 oder 5 war. Und es ist schön in der Hallertau. Und es ist total schön, da wieder zum Entspannen. Und ich fahre da auch wirklich gern hin, habe es aber für mich als Lebensmittelpunkt nie gesehen.
Also es ist die Gegend, wo Urlauber, die aus dem Norden kommen, sehr gerne im Stau stehen und erkennen, dass da so Drähte gespannt sind, rechts und links. Das ist die Hallertau. Gibt ja sogar eine Raststätte an der A9.
Gibt sogar eine Raststätte, genau. Da kann man dann noch ein bisschen aussteigen. Und viele sagen immer, sind das so ganz hohe Weine? Ja, ja.
Genau, so ähnlich.
Ist das andere, der andere Alkohol.
Das andere. Wird aber sogar in den USA hergenommen, um Bier zu brauen. Also ist weltberühmt.
Ja, ich sage ja immer, wenn es heißt, wo ich herkomme, dann sage ich ja aus dem größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet der Welt, glaube ich.
Vermutlich. Ganz sicher. Also Hopfen, Zupfen, weil Sie ja gesagt haben, kommt aus der Familie, ist ja auch eine mühsame Angelegenheit. Kratzt, juckt, piekst und so weiter. Sie haben es nur als kleines Kind erlebt, aber sicher auch bei Nachbarn noch gesehen später.
Ja, und mein Bruder, mein Großer, weiß ich auf jeden Fall, der war einmal Hopferzupfer. Und dann hast du ja immer so große Reben irgendwie gehabt und aus denen hast du dann irgendwie auch noch einen Türkranz oder sowas. Also ich weiß schon, wie sich das anfühlt. Oder man geht auch mal gern durch den Hopfengarten durch und das, ja genau, es hat so kleine Fangzähne im Prinzip.
Der böse Hopfen.
Der böse Hopfen, aber es schaut schon toll aus. Also es ist schon wuchtig, weil es ist ja total hoch und dann sind es diese geraden Gänge da durch.
Also geboren 1982, somit Kind der 80er und 90er. Womit haben denn die ersten Kindheitserinnerungen zu tun?
Die ersten Kindheitserinnerungen? Ganz viel tatsächlich mit Campingplatz.
Ah ja?
Ja, wir waren immer, meine Großeltern und mit meinen Eltern und meiner Geschwister waren wir ganz viel in Waging am See am Campingplatz.
Also richtig weit gefahren?
Ja, richtig weit gefahren. Ich weiß auch noch, wir waren immer in Waging. Und meine Schulfreundinnen, die waren immer in Italien. Und ich weiß nicht, wie ich mir immer gedacht habe, ich möchte auch einmal nach Italien. Und dann sind wir halt auch mal nach Italien gefahren. Ja, das war auch schön. Und dann war es aber auch so, es wird halt auch schon sehr, sehr warm dort.
Also eigentlich dann doch eher Waging. Übrigens hat Werner Lorand, der ehemalige Trainer von 1860, war jahrelang dann auch da Campingplatz.
Ja, genau, den habe ich öfter gesehen. Also ich bin immer noch öfter in Waging, weil der Dauercampingplatz, den gibt es immer noch. Und da bin ich mit meiner Geschwister auch noch manchmal oder mit meiner Mama und so. Und da war Werner Lorand eben auch immer da in dem.
Und hat dann alle Campingplatzbewohner trainiert.
Genau.
Ja, und dann wahrscheinlich auch am Anfang noch in diesem Dorf in der Hollertau auch sicher viel Natur außenrum.
Ja, sehr viel. Wobei ich sagen muss, ich bin gar nicht so der Naturtyp. Ich mag Stadt sehr gern.
Ja.
Ja, also schon ab und zu so ein englischer Garten oder so ein Olympiapark, aber ich bin jetzt tatsächlich niemand, die jetzt wirklich gerne und freiwillig wandern geht.
Also lieber irgendwie Kneipen, Geschäfte.
Städtebummel, Städtetour.
Architektur,
genau. Irgendwie, das ist mehr so mein Ding. Für mich ist tatsächlich das Ziel, nicht der Weg, das Ziel.
Das Ziel ist das Ziel, ja, das ist schön. Also ein Tag aus Ihrer Kindheit oder Jugend, den Sie nie vergessen werden. Gibt es da einen?
Ja, ich weiß noch, wir hatten so mit den ganzen anderen Jugendlichen im Dorf, haben wir so Hütten gebaut. Also das war dann so eine Hütte, da bist du dann einfach so Fadeweg drüber gefahren und da haben wir dann immer gefeiert. Und ich weiß noch, wir sind da einmal immer so mit dem Bulldog halt dann da so hinter und das war dann immer alles auch so holprig. Und so hat es dann einmal so bei der Fahrt irgendwie auch vom Anhänger runtergehauen. Aber das war alles irgendwie so völlig in Ordnung.
Zum Glück ja nichts passiert.
Nein, zum Glück nichts passiert, aber ich glaube, es ist mir deshalb so in Erinnerung, weil es damals überhaupt nicht schlimm war. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, na, es hätte ja schon viel passieren können.
Dass der Anhänger drüber rollt.
Ja.
Also hätte wirklich schlimm ausgehen können. Jetzt sind Sie zur Schule gegangen, dann in Freising, da ging es also schon mal raus aus der Hallertau.
Warum? Oder?
Naja, genau. War das dann auch schon mit einem Umzug verbunden? Ging es dann tatsächlich schon weg von der Hallertau?
Nein, also ich wollte tatsächlich sehr gerne aufs musische Gymnasium in Freising, aufs Kammerlohr und bin da auch dann alleine, niemand anderes aus meiner Klasse ist da mit. Und ich weiß noch, mein erster Schultag, da wollte ich aber auch nicht, dass mich meine Eltern hinfahren, sondern ich wollte unbedingt alleine. Und dann bin ich um 6.40 Uhr in Reichardshausen in den Bus gestiegen und nach Freising gefahren und alleine in dieses Gymnasium reinmarschiert und habe mir meine Klasse gesucht und wollte einfach gerne schon mal so Richtung Stadt. Und das Tolle war dann auch, meine Großeltern haben in Freising gelebt, da habe ich dann ganz viel Zeit auch verbracht und bin oft einfach, wenn Theater AG war oder irgendwas, auch bei denen über Nacht blieben, hatte dann so ein kleines Zimmer auch oder Zimmer im Keller und war dann da auch ganz, ganz lange Zeit.
Also das heißt Theater AG, musisches Gymnasium, da war schon die Liebe da zum kreativen Schaffen?
Immer, ja, immer. Also immer Theater gespielt. Ich weiß auch noch, in meinem Kindergarten war ich schon das Dornröschen und dann wollte mich der Prinz nicht küssen, weil er sich nicht getraut hat und dann bin ich halt von selber wieder aufgewacht. Und ich weiß noch, das war mein erster Zeitungsartikel, wo irgendwie drin stand, Dornröschen musste selbst aufwachen oder hat selbst die Initiative ergriffen. Also so, ich habe nicht darauf gewartet, dass jetzt der Prinz kommt und jetzt irgendwann über seinen Schatten springt, sondern habe mir gedacht, ja gut, es muss ja weitergehen, dann wacht man halt selber auf.
So, und gab es denn da in dieser Zeit auch irgendwelche, ja, Heldinnen, irgendwelche Figuren oder meinetwegen auch männliche Helden, Bands, Humoristen, Menschen, die auf der Bühne stehen, die was machen, was Tolles, was sie beeindruckt hat?
Ja, also in erster Linie gab es tatsächlich zwei Lehrkräfte an dem Gymnasium, die da Wahnsinn waren.
Nennen wir sie ruhig mal namentlich.
Genau, das eine ist Ulrike Stahlhofen, die die Theatergruppe geleitet hat, wo ich als allererstes drin war und wo ich das erste Mal quasi wirklich so gespürt habe, was es bedeutet, wirklich Theater zu spielen und mit Rollen und sich hineinfinden und das Ganze. Und das andere war Günther Frenzel, der hat mit uns ein Schülerkabarett gemacht. Das war das Kammerett. Und in diesem Kammerett habe ich eben die ersten Erfahrungen mit Nummernschreiben gemacht und dann auch eben mit Gesang, mit kabarettistischen Einlagen und dann eben auch mit Impro-Theater. Und die beide haben mich ganz, ganz stark in meinem Weg gefördert und gefordert.
Ist ja eigentlich auch wirklich toll, denn es ist ja praktisch später ihr Beruf geworden. Da können die ja richtig stolz sein. Da haben die wirklich was ausgelöst.
Absolut. Also es war jetzt auch erst vor kurzem wieder so ein Jubiläum von diesem Kammerett und dann war ich da und dann durfte ich auch nochmal auf die Bühne und habe ich auch gesagt, also das ist ja so toll, weil ich habe das, was jetzt alle hier, die Schülerinnen und Schüler machen, habe ich jetzt zu meinem Beruf machen dürfen und jetzt darf ich hier nochmal sein. Also es ist wirklich toll. Also es war, ja, ich mochte die Schulzeit auch sehr gerne. Ich mochte dieses Gymnasium sehr gerne. Ich mochte da die Lehrerinnen, Lehrer und alles.
Ja, und können Sie uns mal mitnehmen in Ihre Welt, als Sie so 17, 18 waren? Was hat da so die große Rolle gespielt? Was waren so die Themen, die Ihnen wichtig waren?
Als ich so 17, 18 war, das war ja so Oberstufe. Da war ich im Kunstleistungskurs. Da wollte ich eigentlich auch Malerin oder auch Kunstlehrerin werden. Da kam schon so ein bisschen auch das Thema auf Gleichberechtigung, wofür interessiere ich mich, wohin geht's? Dann hatten wir auch da eine tolle Kunstlehrerin, die auch immer uns so gepusht hat, die Franziska Konrad, die ihm auch gesagt hat, lasst euch nichts gefallen und wir müssen auch schauen, dass das gleich wird und dass wir alle eben die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten hatten. Und da ist man dann natürlich so als junge Frau mit anderen Schülerinnen, Freundinnen um einen rum, versucht man auch so ein bisschen revolutionär zu sein.
Falls Sie es später eingeschaltet haben, hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Christel Sittenauer, Kabarettistin und Teil des Ensembles der berühmten Lach- und Schießgesellschaft aus München. Und wir haben es ja schon erfahren, aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Hallertau, dem berühmten Hopfenanbaugebiet und dann Schule in Freising, sehr inspirierende Schule. Wie ging es denn nach dem Abitur konkret weiter? Sie haben ja auch mal erst mal verschiedene Dinge ausgeortet noch für sich.
Genau, also direkt nach dem Abitur habe ich ein Jahr lang Praktikum auf dem Bau gemacht, weil ich eben Kunst studieren wollte an der Akademie und dafür braucht man 9 Monate Praktikum auf dem Bau. Und dann habe ich bei einer Schlosserei gearbeitet, ich habe Schmieden gelernt, ich habe Schweißen gelernt, ich durfte Gabelstapler fahren, war toll. Dann habe ich
danach, also das sogenannte Bob der Baumeister
studiert. Genau, aber es war toll. Also ich habe da so geschmiedete Kerzenständer noch daheim, ich fand das und mochte auch den Geruch immer sehr gern. In so Schmiede und wenn man so schweißen durfte. Also es war tatsächlich toll, irgendwie so handwerklich.
Wie war der Ton da?
Der Ton, es war ein kleiner Betrieb und es gab eben auch eine Gesellin. Und das fand ich ganz toll auch, dass es ja eigentlich in so einem echt Handwerksberuf, wo damals vor allem auch wirklich noch einfach sehr hoher Männeranteil war, da eben die Gesellin war, die Rosi. Und die Rosi hat mich so ein bisschen auch unter ihre Fittiche genommen.
Passt,
genau. Und dann war ich noch beim Kirchenmaler und beim Raumgestalter und dann dachte ich mir, jetzt werde ich Kunstlehrerin an der Akademie. Das hat nicht geklappt, nix hat geklappt, aber dann ein Architekturstudium in München angefangen, an der TU München. Und dann habe ich das studiert und das war toll, weil man lernt die Kommilitoninnen einfach total gut kennen. Das sind immer so 180 Leute gewesen in einem großen Raum an der TU und da waren wir ja Tag und Nacht. Weil fürs Architekturstudium im Grundstudium ist man ja im Prinzip dann auch mal 4 Tage am Stück, ohne dass man heimkommt. Und
man zeichnet, macht Exkursionen, Projekte miteinander, ja, und solche Dinge.
Und Modellbau und dann Abgabe und Abgabe. Und man ist die ganze Zeit da und das war toll, einfach mit den ganzen Leuten. Und dann haben wir halt auch gefeiert, dann haben wir teilweise da auch geschlafen. Dann ist man mal kurz heimkommen zum Duschen und Umziehen, dann ist man da wieder hin. Und dann habe ich das studiert.
Haben Sie dann nachts auch von Häusern geträumt?
Das ist eine gute Frage.
Ja, die legendären Häuserträume.
Die legendären Häuserträume. Sind das dann so Horrorträume, wo quasi die Gänge immer enger werden?
Einstürzende Neubauten.
Einstürzende Neubauten, ja. Rauchhaus-Song, sowas.
Richtig.
War dann tatsächlich gut zu hören.
Aber gut, was hat Ihnen denn besonders daran gefallen? Einerseits Teamwork, das ist ja, glaube ich, auch so ein roter Faden bei Ihnen. Mhm. Teamwork, das können Sie.
Teamwork, das ist super. Und mit Leuten, und wenn ich dann mal so die Gruppe habe, da bin ich dann einfach auch gerne dabei. Ja, und so ein Architekturstudium ist schon auch so ein allumfassendes Studium. Also es ist schon auch toll. Das hat eben Zeichnen mit dabei, das hat Modellbau mit dabei, das hat aber auch Kunstgeschichte, Architekturgeschichte. Man lernt sehr viel, wie so ein Raum funktioniert, warum es Fenster gibt, warum es überhaupt Gebäude gibt.
Wir haben auch eins hier.
Ihr habt auch eins hier, es ist kein großes, aber ich glaube, ja, dafür gibt es ein großes Fenster eben ins Nachbar.
Dafür gibt es hier keine Heizung drin, aber die brauchen wir jetzt auch immer
nicht. Das stimmt, das brauchen wir auch nicht. Und auch wie überhaupt so ein ganzes Gebäude funktioniert, ist es tatsächlich so ein Studium, wo ich sage, damit kann man danach sehr viel anderes auch machen.
Aber dachten Sie dann eigentlich, das wird tatsächlich auch möglicherweise auf die Architektin hinauslaufen?
Eigentlich nie.
Nee.
Na, also eigentlich nicht. Eigentlich habe ich schon relativ früh gemerkt, Architektin möchte ich nicht werden.
Aber wussten es auch Ihre Eltern?
Erstmal nicht. Erstmal nicht. Die waren, glaube ich, schon auch einfach froh, dass ich jetzt sowas Solides studiere. Und dann weiß ich noch, es war wirklich eines Nachts, ich lag im Bett und bin aufgeschreckt und habe mir gedacht, ich will nicht Architektin werden. Auf keinen Fall. Und dann bin ich mich in mein Auto gesetzt und bin zu meinen Eltern heimgefahren und am nächsten Tag habe ich gesagt, so, ich hör das Studium auf. Jetzt höre ich auf. Und da war es natürlich so, ui.
Stimmung im Keller?
Ja, es geht. Ich habe ja gleich einen Plan B gehabt und wieder was Seriöses. Ich habe gesagt, jetzt werde ich Lehrerin. Kunst- und Mathelehrerin werde ich jetzt. Und das war ja auch wieder, das hat man gesagt, ja, see, das ist doch auch was Gutes. Das ist auch schön und das kann man auch so aus Architektur so ein bisschen rausziehen, Kunst und Mathe. Und dann habe ich das studiert. An der LMU. Und das war auch schön. Ich habe auch ganz viele tolle Kommilitoninnen, mit denen ich noch heute zu tun habe.
Also so ein Telefonbuch mit 300 Namen, 150 Architekten, 150 Lehramtsmenschen.
Ja, genau, so, das ist so. Und ich habe mit allen tatsächlich auch noch, also nicht mit allen, aber mit ganz vielen aus allen Bereichen noch Kontakt. Und dann habe ich das studiert und das war auch toll. Da waren wir im Schweinchenbau ganz oben, wieder so ein großer Raum.
Der heißt, weil er rosa ist.
Weil er rosa ist,
in
genau.
In München an der Gieseler Straße.
Und da haben wir gemalt und aus Holz was gebastelt, gebaut und aus Ton und das war super. Und dann habe ich sogar erstes Staatsexamen gemacht in Kunst und Mathe und Erziehungswissenschaft. Und dann wollte ich wirklich erstmal Lehrerin werden, aber dann dachte ich mir, ich habe Architektur nicht abgeschlossen und ich kann ganz schlecht was unabgeschlossen lassen. Also bin
wieder
ich dann
ins Auto nach Hause gefahren.
Wieder Und dann habe ich mir gedacht, außerdem war ich jetzt an der TU, ich war an der LMU, aber ich war ja noch nicht an der Hochschule. Also habe ich an der Hochschule Architektur dann fertig studiert.
Ja, Applaus, Applaus. Es hat gedauert, aber es hat sich ja gelohnt.
Meinst du das jetzt ironisch?
Nein, ach so. Überhaupt nicht bewundernd, ehrlich
ach so.
Gesagt.
Ja, es hat sich gelohnt. Also ist das jetzt nicht mein Hauptberuf geworden? Und dann, nachdem ich Architektur dann wirklich abgeschlossen hatte, wollte ich wirklich Lehrerin werden, das weiß ich noch. Und dann hat mein Chef, bei dem ich damals an der TU schon immer als Hiwi gearbeitet habe, gesagt, jetzt hast du doch Architektur und Lehramt studiert, jetzt könntest du doch meine Studierenden unterrichten. Und dann dachte ich mir so, das ist so eine schöne Tür, die da gerade aufgeht. Und dann bin ich da rein und dann, seitdem bin ich an der TU eben auch in dem Bereich als Dozentin auch tätig.
Bis heute. Aber nebenbei hat sich noch eine Tür aufgetan. Und zwar, diese Tür betrifft jetzt eher den kreativen Teil. Mhm. Und diese Tür ging, glaube ich, auch auf, unter anderem mit Impro-Theater.
Genau. Ich habe immer schon ganz viel eben Theater gespielt und dann irgendwann Impro-Theater, habe dann meine eigene Impro-Gruppe gegründet mit Freundinnen, Freunden, auch mittlerweile mit meinem Mann. Die gibt es auch immer noch. Und da haben wir dann tatsächlich sehr erfolgreich, spielen wir Impro-Theater, ganz viel auch für Firmen, regelmäßige Shows. Das war dann eigentlich auch schon irgendwann so fast der Hauptberuf.
Also wir setzen mal ein bisschen weiter unten an. Mhm. Impro-Theater, Improvisationstheater logischerweise. Funktioniert wie?
Funktioniert so, man geht unvorbereitet auf die Bühne, fragt vom Publikum etwas ab, was die gerne sehen möchten. Das kann ein Gegenstand sein, das kann ein Genre sein, das kann in Gedichtform sein und dann spielt man zusammen mit den anderen Spielerinnen und Spielern auf der Bühne eine Geschichte, eine Szene.
Also da ruft einer Krimi rein, genau. Und dann ruft vielleicht noch jemand einen Begriff rein, Feuerlöscher.
Genau, und dann spielt man einen Krimi, wo der Feuerlöscher zum Beispiel die Mordwaffe war.
Und das muss man ja, im Grunde genommen, man kann ja nichts mehr absprechen, sondern das passiert im Entstehen.
Genau, also es ist so ein bisschen, man spielt so ein bisschen Tennis. Man schlägt quasi einen Ball rüber, also einen Satz, und die andere Person reagiert genau auf diesen Satz. Und dann muss ich warten, was kommt zurück. Also ich kann zwar eine Idee im Kopf haben, ich kann die aber nicht durchdrücken. Ich muss warten, wie reagiert mein Gegenüber.
Was ist, wenn der andere den Ball nicht trifft?
Ja, wenn der andere den Ball nicht trifft, dann spielt man halt noch ein paar rüber. Dann macht man noch ein paar Aufschläge. Und das Tolle beim Impro-Theater ist, man darf auch scheitern. Und das ist ja auch eigentlich was Schönes, was man auch so ein bisschen sonst ja immer nicht so macht. Aber beim Impro-Theater darf man scheitern. Das Publikum weiß ja auch, man hat nichts vorbereitet.
Und ja, ich könnte es mir ganz schön vorstellen, es ist ja dann doch echt eine ganz schöne Schule auch für das, was Sie jetzt machen als Kabarettistin, dass man einfach so ins Leere fällt, dass man irgendwie bestehen muss. Es gibt auch keinen Ausweg, man ist jetzt da mit dem Publikum, es muss was draus werden und ja.
Genau, also das ist auch sowas, was ich gelernt habe beim Impro-Theater. Ich habe vor nichts Angst auf der Bühne. Ich weiß, mir kann nichts passieren. Und wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wenn im Publikum jemand mit dem Stuhl umkippt, wenn eben das Handy läutet, wenn ein Hund reinkommt. Letztes Mal hatte ich auch mal, dass ein Feuerwerk plötzlich draußen losging und man einfach natürlich nichts mehr gehört hat. Dann ist es was, das höre ja nicht nur ich, das hört das ganze Publikum. Und dann kann ich zusammen mit dem Publikum mich verbünden und bespreche das mit denen. Und das ist ein total schöner Moment eigentlich, wo man mit dem Publikum zusammenkommt und eben auf die Situation jetzt eingeht. Weil das ist das, was jetzt gerade bei allen ist. Und wenn ich jetzt tue, als würde ich es ignorieren, haben es die anderen 100 ja trotzdem gehört.
Und diese Gruppe, die Sie da gegründet haben, hieß sie?
Bühnenpolka.
Und Bühnenpolka gibt's noch?
Bühnenpolka gibt's noch. Wir hatten gerade 15-jähriges Jubiläum.
Und es geht auch immer so weiter. Es läuft sich nicht tot?
Nee, es läuft sich nicht tot. Es ist tatsächlich weiterhin auch ein Tool, das oft genutzt wird von Firmen, für Firmenveranstaltungen, für Coachings. Also Impro-Theater und diese Lust am Scheitern ist was, was tatsächlich ja, immer noch Spaß macht und immer noch auch viel genutzt und viel gefragt ist.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Christel Sittenauer. Impro ist ihr halbes Leben.
Oder vielleicht ein Viertelleben, denn da ist ja auch noch die Architektin, da ist ja inzwischen die Kabarettistin und vieles mehr. Also, aber es war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Kabarettistin, kann man das so sagen?
Ja, absolut. Also es war ein ganz wichtiger Schritt und ich merke es auch jetzt immer wieder, wenn ich auf der Bühne bin. Und ich habe natürlich jetzt feste Nummern und die sind auf Pointe geschrieben und was auch total wichtig ist. Aber trotzdem ist ja das Publikum ist ein ganz wichtiger Faktor und ohne dem Publikum funktioniert es nicht. Und wenn ich aufs Publikum nicht eingehe, und das kann ich durch Impro, dann funktioniert auch der Abend nicht.
Und naja, sagen wir mal so, mit den Bühnen, mit dieser Erfahrung vor Menschen zu spielen, Sie haben es ja schon gesagt, in der Schule war es schon so, im Architekturstudium, wo Sie unterrichten, ist es ja auch so. Sie haben zwischendurch, glaube ich, auch noch beim Bavaria Filmstudio auch mal gearbeitet. Was haben Sie da gemacht?
Zum einen war ich Tourguide und dann war ich Moderation von einer Stuntshow. Das war toll auch, ja.
Das heißt, da gibt es ja so eine Stuntshow, wo irgendwelche Leute aus 10 Meter Höhe auf dem Auto runterknallen und so weiter. Das passiert natürlich nichts.
Nein, das ist
eben. Und aber dann ist eben wichtig, dass jemand sagt, was passiert.
Genau, und da habe ich dann eben so erklärt, ich weiß noch, der Feuerstunt, es war einer der gefährlichsten und aufregendsten Stunts überhaupt. Ein Mensch läuft als brennende Fackel um sein Leben. Ich habe den Text auch immer noch irgendwie.
Weiter, los. Wie geht's? Weiter.
Gut, wie geht's weiter? Ich weiß noch,
dass Impro-Theater, komm schon.
Impro-Theater. Nur die Augen sieht man und das auf den Augen ist so eine Paste, damit die nicht brennen. Und er wird angezündet, aber es passiert nichts, das ist nicht mehr so gut. Es war früher war ich wirklich wie so eine Kassette. Ich konnte diesen Text von der Sancho und von der Bavaria Filmstadt
in und auswendig. Ist aber vielleicht auch ein gutes Zeichen, weil Sie es ja jetzt nicht mehr brauchen. Sie haben ja andere Baustellen, die Sie jetzt bespielen. Also das heißt dann, wie, wo, an welcher Stelle hat es denn angefangen mit dem Kabarett? War das dann bei dieser Preisverleihung, über die wir schon gesprochen haben, in Erding? Oder?
Na, also tatsächlich habe ich als Ensemblemitglied bei der Lach und Schieß mit Kabarett angefangen.
Das war der Anfang.
Und das, also ich habe bei Impro gemerkt, ich werde jetzt irgendwie mir reicht's nicht mehr ganz. Ich möchte tatsächlich meine Haltung, meine Werte, meine Themen mehr auf die Bühne bringen. Und dann habe ich ja schon gesagt, Impro ist, man spielt mit anderen zusammen. Das heißt, man kann auch nichts durchdrücken, keine Idee. Und dann habe ich so für mich, ja, ich will jetzt was anderes, irgendwie mehr machen. Und dann kam der Aufruf auf Facebook, man sucht neue Mitglieder für die Lach- und Schießgesellschaft. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn anfangen, dann halt gleich so.
Das heißt, was wussten Sie denn von dieser Kabarettinstitution?
Ich habe halt mal einige Kolleginnen und Kollegen schon auf der Bühne gesehen Ich habe ein bisschen was im Fernsehen gesehen und das war es aber auch schon.
Also so die alten Zeiten, Dieter Hildebrand, Sammy Drechsel, das war Ihnen aber natürlich schon ein Begriff.
Das war mir ein Begriff und ich war auch davor schon mal in der Lach und Schieß und ich habe auch Sigi Zimmerschied und sowas auch schon gesehen und wusste das schon, aber ich hatte selber noch keine Ahnung für mich, wie das aussieht. Aber ich dachte mir, das klingt eigentlich ganz gut.
Und was ist dann passiert aufgrund dieser Bewerbung?
Aufgrund dieser Bewerbung, dann wurde ich quasi, kam ich ins Vorsprechen von der Lach und Schieß und dann kam ich in die Lach und Schieß und dann war ja Corona. Dann war eben parallel dieser Preis in Erding, wo ich dann hingegangen bin und das jetzt auch sehr gut lief. Und dann habe ich parallel mein Soloprogramm geschrieben und ich bin mit meinen zwei Kollegen auf Tour gewesen und wir haben auch unser Stück gespielt und dann habe ich mein Solo prämiert.
Also ich frage mich, wie war es denn Teil dieser letztendlich natürlich legendären Institution zu sein? Immer auch mit einem gewissen Erwartungsdruck, weil man halt sagt, das hat eine lange Tradition, da waren schon so viele bekannte Kabarettisten und Kabarettistinnen drin. Wie hat sich das dann angefühlt, da zu spielen?
Das ist natürlich eine große Ehre und auch eine große Bürde. Und wir haben von Anfang an aber gesagt, okay, wir können ja überhaupt nicht irgendjemanden ersetzen oder nachspielen. Und es ist völlig klar, das wird ganz anders. Also ich komme vom Impro-Theater, der Sebastian von Schauspiel, der Frank kam von Poetry. Wir haben ja ganz andere Voraussetzungen und haben das dann so zu unserem eigenen gemacht. Also wir haben ja ein abendfüllendes Stück gemacht, anders als jetzt so ein Nummernrevue. Und ich weiß noch, wenn wir auf Tour waren und sowas, wo dann mein Kollege immer gesagt hat, ui, heute ist wieder so ein Publikum da, die werden enttäuscht sein, dass der Dieter nicht selber auf die Bühne kommt.
Und war es denn manchmal auch so?
Es war manchmal so, haben sich dann aber auch drauf eingelassen. Und klar, der Name hat uns viel eröffnet und wir haben es dann schon zu unserem eigenen gemacht.
Aber Sie haben ja im Grunde genommen so die ersten, ja, all die vielen Jahre Ihrer Karriere erstmal nur immer im Team agiert. Also sozusagen im Impro-Theater, dann natürlich auch irgendwie als Kabarettistin in den...
Das stimmt. Ich arbeite jetzt auch so ein bisschen im Team, weil ich habe einen Musiker, den Lukas Meyer, der mir meine, weil es bei mir ist auch viel Musik mit dabei, der hat mir meine Lieder geschrieben, komponiert, die ich mit dabei habe. Der kommt auch manchmal mit auf Tour oder eben auch, wenn ich in München spiele oder ansonsten auch mit einspiele. Aber es ist tatsächlich was anderes, ganz alleine unterwegs zu sein.
Ja, und auch quasi bei diesen Preisen, auch den Nachwuchspreisen, als jemand aufzutreten, der jetzt nicht mit Anfang 20 Kabarettistin geworden ist, sondern schon ein solides Leben hinter sich hatte.
Das stimmt.
Nachwuchs mit Ende 30, glaube ich, ging es dann richtig mit dem Solo los.
Genau, mit Ende 30 ging es mit dem Solo los. Und das ist natürlich nicht, da bist du auf den Nachwuchsbühnen natürlich mit den Anfang 20-Jährigen. Von der Erfahrung vom Kabarett dann oder vom Comedy ungefähr die gleiche. Aber was ich halt habe, ist seit 20 Jahren wirklich Bühnenerfahrung. Also mir macht so ein Bühnenstanding kein Problem. Das ist so was, wo ich sage, da sehe ich eine Stärke bei mir. Also so eine Bühnenpräsenz, die habe ich mir eben angeeignet über die Zeit.
Und Sie haben ja schon gesagt, vorher mussten Sie immer darauf Rücksicht nehmen, was kommt zurück bei diesem Ping-Pong im Impro-Theater. In dem Fall konnten Sie natürlich jetzt auch bestimmen, was Sie eigentlich loswerden wollten. Was wollten Sie denn loswerden?
Gesellschaftspolitisch ist mir einfach das Thema Gleichberechtigung extrem wichtig. Und ich weiß, mein Sohn hat mein erstes Programm geprägt, weil er das Wort Menschen und Männer nicht auseinanderhalten konnte und hat immer gesagt, es gibt Menschen und es gibt Frauen. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, so ja, okay. Und deswegen hieß mein erstes Programm, Frauen sind keine Menschen. Und ich habe da versucht, meinem Sohn eben zu beweisen, dass Frauen schon Menschen sind. Und dann gehe ich halt auf sehr humoristische Art und Weise und überhaupt nicht männerfeindlich, sondern darum geht es mir denn. Mir geht es ja wirklich um Gleichberechtigung an das Thema ran. Wo sind Frauen denn noch benachteiligt?
Ja.
Und es sind ja von Toiletten über zum Auto im Dunkeln gehen. Also es sind ja auch oft Kleinigkeiten und dann natürlich auch wieder größere.
Auch Bezahlung.
Ich meine, Rente ist natürlich auch ein großes Thema. Jede fünfte Frau über 65 ist an der Armutsgrenze. Also, und das sind so Themen, die mich schon bewegen. Und da brenne ich auch dafür. Also ich bin brennende, flammende Feministin. Und aber halt immer mit dem Ding, ich will nicht belehrend sein, sondern eigentlich das Ganze ist schon auch einfach mit so einem Augenzwinkern. Hey, schaut's mal, so ganz richtig läuft's nicht.
So, und wie waren die Reaktionen? Vor allem, wie haben auch die Männer im Publikum reagiert, die vielleicht mitgenommen wurden von ihren Frauen?
Eigentlich sehr gut, weil es ja nicht ist, ich arbeite ja nicht gegen die. Ich habe zum Beispiel ein super Verkaufsargument. In Ländern, wo es mehr Gleichberechtigung gibt, leben Männer länger. Und das sage ich immer am Anfang, jetzt gerade vor meinem Stück Komplizin, sage, das ist doch das Argument. Wenn wir das hinkriegen, werdet ihr älter. Also sehr viel besser kann man es doch nicht
verkaufen. Da geht es dann raunlich, Publikum, oh, sehr recht, da gehen wir mal wieder hin. Also wenn das die Folge, ja, dann sind wir dabei.
Na, also, und es ist ja eh so, die Männer, die auch bei mir drin sitzen, Kabarettpublikum, das ist ja ein aufgeschlossenes Publikum. Also die meisten reagieren tatsächlich total gut. Ich weiß, es ist ein Thema, das nicht alle jetzt unbedingt sofort abholt. Das ist auch in Ordnung. Also ich kann damit auch ganz gut umgehen. Mein Thema ist es, mir liegt es am Herzen und ich hoffe immer, dass so ein bisschen auch was rüberkommt.
Und was war das dann letztlich für ein neues Leben, als mehr oder weniger Solo-Kabarettistin mit einem Pianisten auf Tour zu gehen, durchs Land zu fahren und so weiter? Wie hat sich das dann so angefühlt?
Das ist schon nochmal, weil ich jetzt auch als Christel Sittenauer unterwegs bin. Ich bin ja wirklich, also ich bin nicht unter Gruppe, ich bin nicht als Lach und Schieß, nicht als Ensemble, sondern ich. Und das bin ich auf der Bühne und ich verkaufe mich, es sind meine Meinungen, es ist mein Stück, ich bin auch ich selbst auf der Bühne, was ich alles sage. Und das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, weil das Publikum ja jetzt ungefiltert zu mir wirklich Kritik gibt. Also es ist nicht so, dass irgendwie ein Stück, das jemand anders geschrieben hat, sondern ich habe das Stück geschrieben, ich präsentiere das Stück, ich trage es vor. Und wenn jetzt Kritik kommt, dann geht die ja direkt auf mich.
Klingt nach einem Vorteil und nach einem Nachteil.
Ja, also klingt...
Eher nach einem Nachteil.
Man muss es, also das ist schon, mit Kritik umgehen muss man erst einmal lernen.
Oder? Ja, man kann nicht sagen, die anderen waren es. Es war nicht ich,
genau.
Die anderen.
Oder man kann auch nicht sagen, ja, heute lief es halt, weil schlechte Vorgaben vom Publikum, sondern so, na, wenn das dem Publikum nicht gefällt, dann ist es das, was ich da gemacht habe, hat ihnen nicht gefallen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan trifft...
Christel Sittenauer hat ein Label für Brustbeutel.
Also quasi wie eine kleine Handtaschenmanufaktur, nur für Brustbeutel. Aber es sind ganz besondere Brustbeutel. Was denn für welche?
Mein Merch. Ich habe vor kurzem begonnen, Merch zu...
Also Merchandising.
Als Merchandising,
also
genau.
Souvenirs vom Souvenirstand.
Souvenirs von der Show. Und habe es genannt Sittenauer. Das ist quasi so das Label, weil es mit Sittenauer. Und es sind Brustbeutel, wo wirklich Brüste drauf sind. Weil ich irgendwie so auf die Idee kam, naja, so ein Brustbeutel, warum heißt er denn Brustbeutel? Ist ja eigentlich logisch, wenn eine Brust drauf ist, ist es sinniger.
Also es ist im Grunde genommen, ich habe es mir mal angeschaut, es ist im Grunde genommen so rund und in der Mitte so ein Druckknopf. Aber wenn man es anschaut, dann schaut es auch ein bisschen aus wie eine Brust.
Genau, es gibt verschiedene Sachen. Es gibt Jute-Taschen, wo Brüste drauf sind. Es gibt so Wetbags, wo man einen Badeanzug reintun kann als Brust. Einfach als kleines Gimmick, weil ich fand das eigentlich ganz schön. Irgendwie, keine Ahnung, die ganze Stadt wird mit Penissen voll gemalt und Brüste kommen eigentlich fast ein bisschen zu kurz.
Und was gibt's denn jetzt für Reaktionen an den Ständen, also bei, wenn Sie jetzt auf Tour sind, auf diese Brustbeutel?
Ah, durchaus positiv.
Schon, oder?
Ja, das ist ja auch nett. Und die sind handgenäht von einer Freundin von mir, die wir das zusammen eben auch entwickelt haben. Und ich möchte mich damit ja auch gar nicht bereichern, sondern es soll dann davon eben auch, jetzt schauen wir mal, wie der Verkauf auch läuft, aber es soll eigentlich dann der Teil eben auch an die Brustkrebshilfe gehen. Also es soll tatsächlich auch das, was es ist, es sind kleine nette Anhänger auch, man kann es auch Schlüsselanhänger, sich einfach eine Brust an den Schlüssel, an die Tasche hinhängen. Es ist eine kleine Spielerei, aber eigentlich ganz schön, weil was anderes ist.
Aber ich habe gehört, es gibt auch Brustbaumkugeln.
Es gibt Brustbaumkugeln, gab es zu Weihnachten. Das ist toll. Das sind wie Christbaumkugeln, da ist ja der Nippel drauf käkelt. Und es dreht sich ja, manchmal sieht man es gar nicht. Und dann kommt es wieder nach vorne.
Also es ist jedenfalls ein neues Leben, das Sie da jetzt auch führen. Sehr viel unterwegs durchs Land. Wie geht's Ihnen damit?
Sehr gut. Mir gefällt es tatsächlich sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass das auch, was ich mache, das ist genau das, was jetzt so zu mir passt. Ich liebe es, auf der Bühne zu sein. Ich liebe es, mit den Leuten zu sprechen. Ich mag es auch, dass ich ein Message habe, dass ich irgendwas habe, was ich den Leuten mitgeben möchte. Ich baue ja auch immer wieder so ein bisschen Wissenschaftliches mit ein, was ich aus meinen diversesten Berufsfeldern irgendwie mir angeeignet habe. Ich habe Musik mit dabei, was auch aus meiner musischen Gymnasiumzeit quasi kam. Ich vereine jetzt im Prinzip auf dieser Bühne all das, was mich so ein bisschen ausmacht.
Gibt es denn auch schon Sittenauer Hochburgen?
Sittenauer Hochburgen, wo...
Ja, also irgendwie Orte, wo Sie jetzt schon immer wieder gebucht sind, so da und drumherum.
Naja, es ist jetzt mein zweites Programm. Ich bin viele Orte bereise ich auch zum ersten Mal. Ich war sehr überrascht, dass ich letztens in Hohenhameln war. Das ist bei Hildesheim und es war ausverkauft.
Gab es da eine Erklärung dafür?
Ja, es ist oft, wenn auch so kleinere Theater, die dann auch vielleicht von einem Verein geführt werden und dann ist es in einem Ort und die machen das gut und dann wird es auch angenommen und dann kommen da einfach Leute, die sagen, ey, wir lassen uns auch mal auf was Neues ein und wir schauen das jetzt mal an und wenn man, da habe ich dann ganz tolle Gespräche auch gehabt, weil die kannten mich nicht, die wussten teilweise nicht, was ich mache, die haben sich drauf eingelassen und erzählen einem dann ja selber auch Sachen. Also mir hat mal ein Mann eben erzählt, dass er vor 50 Jahren der Erste in seinem Ort war, der den Kinderwagen geschoben hat und die Leute kamen her und haben, und dann, wenn er gesagt hat, er macht Elternzeit, haben gesagt, ja, ja, arbeitslos bist, oder? Also es war so, wo man dann auch so mitkriegt, okay, ja, die kommen dann auch zu mir und erzählen dann quasi auch ihre Seiten, wie sie mit dem ganzen Thema umgehen oder zurechtkommen sind.
Dieses aktuelle Programm heißt Komplizin. Worum geht's denn da?
Bei Komplizin geht's darum, dass man Komplizenschaften, also Komplizenschaften mit anderen Leuten bilden sollte, weil man alleine in der Welt, die ja gerade schwer ist, also das ist anstrengend.
Man braucht Verbündete.
Man braucht Verbündete. Und es geht auch ein bisschen darum, dass unser Bundeskanzler Friedrich Merz hat gesagt hat, dass Seilschaften unter Frauen nicht so funktionieren wie unter Männern und dass sich Männer besser unterstützen. Und dem wollte ich so ein bisschen entgegen mal argumentieren und sagen, das stimmt eigentlich gar nicht. Also es gibt sehr viel Seilschaften unter Frauen.
Und geben Sie uns noch bitte aus der Welt der Architektur irgendwas mit, was wir vielleicht noch nicht wissen, was unser Leben bereichert. Irgendeine kleine Weisheit aus der Welt der Architektur.
Mhm. Oh Gott.
Schon wieder wie Impro-Theater.
Das ist schon wieder
wie Impro-Theater. Aber für Fortgeschrittene.
Das ist wie Impro-Theater für Fortgeschrittene. Aus der Welt der Architektur, du kannst es es gibt keine perfekte Temperatur. Also selbst wenn du die Temperatur in dem Raum, die perfekte Feuchte, Luftgeschwindigkeit etc., gibt es immer 5%, denen zu warm oder zu kalt ist. Also man kann keine Perfektion herstellen bei den Leuten.
Das gilt vielleicht auch fürs Leben.
Das finde ich tatsächlich, als ich das mal gehört habe, fand ich das ganz toll, weil ich mir dachte so, na, wenn man das mal weiß, egal wie gut ich was mache und auch wenn ich denke, das ist es jetzt, es gibt immer 5%, die dich halt trotzdem blöd finden.
Das war unser Gast, die studierte Architektin und preisgekrönte Kabarettistin Christel Sittenauer. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Gute.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.